Ja, aber das wäre ja genau die Haltung, die es ermöglichen würde, was Neues in Gang setzen zu können. Weil die Frage, was wäre da die richtige Frage, würde ja schon auf einen bestimmten kulturellen Wert, nämlich Eindeutigkeit, Klarheit zielen.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute geht es um die Frage in der Mediation. Es geht heute um all die kunstvollen Ausschmückungen, Inhalte und Zielgebiete, die vor dem Satzzeichen stehen, das bekanntlich Austin Powers Vater erfunden hat. Sie fragen sich, was das ist? Das Fragezeichen und die Dinge, die davor ausgedacht, aufgeschrieben und ausgesprochen werden. Fragen sind die maßgebende Einflussmöglichkeit von Mediatorinnen, und zwar vor allem auf die Inhalte der Konfliktkommunikation. Auch wenn Mediatorinnen behaupten, den Konflikt nicht inhaltlich zu beeinflussen, nur den Prozess zu steuern. Die Art und Weise des Fragens sowie die damit angesteuerten Inhalte könnten sicherlich deutlich die Unterschiede markieren, die in einzelnen Konflikt- und Beratungssettings herrschen. So unterscheiden sich Fragen bei Gericht und in Schlichtungen maßgeblich in ihrer Stoßrichtung und Betonung von Fragen in der Mediation. Und im Kommunikationsdreieck der Mediation, die eine Konfliktentscheidung unter den unmittelbar anwesenden Konfliktgegnern anvisiert, sind zunächst mal andere Ziele angesteuert als in Coachings, Strategieworkshops oder in Business-Moderation. Aus diesem Grunde wird in Aus- und Fortbildungen viel Wert auf die Interventionstechnik Frage gelegt. Und deshalb ist es an der Zeit, in diesem Podcast das Thema einmal konkret aufzugreifen. Und dafür habe ich mir eine Expertin ins Podcaststudio eingeladen, Ulrike Gamm, Mediatorin und Organisationsentwicklerin aus Wien. Hallo und herzlich willkommen, Ulrike Gamm.
Hallo, Herr Weigel.
Frau Gamm, ich hoffe, ich
habe jetzt... Schön, Sie zu hören.
Ja, ich freue mich auch und ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob Sie in Wien gerade sitzen, wie ich Sie angekündigt hatte.
Also mein Büro ist in Wien, aber in den Zeiten sind ja die wenigsten Leute wirklich im Büro anzutreffen. Das heißt, auch ich bin jetzt nicht in Wien, sondern bin in Niederösterreich an einem kleinen See und habe gerade einen wunderschönen Blick auf die Sonne, die sich da im See spiegelt.
Vielleicht zu Beginn, bevor wir dann inhaltlich zum Thema Fragen kommen, was arbeiten Sie? Auf welchem Referenzgebiet sozusagen haben Sie das Thema über all die Jahre austesten können? Sie sind Organisationsentwicklerin, Coach und Mediatorin. In welchem Arbeitsgebiet sind Sie da tätig? Welchem Feld von Mediation, dass wir dann im Folgenden wissen, okay, in diesem Bereich sind die Erfahrungen gemacht worden?
Ja, also meine Hintergrundfolie ist, ich komme ursprünglich aus dem Kontext Entwicklungszusammenarbeit, habe dort in Regionalplanungsprojekten Führungsaufgaben wahrgenommen und komme von daher so aus dem Erfahrungshintergrund interkulturelle Konflikte, aber nicht mehr so stark ausgerichtet auf nationale Kulturen, sondern eher so, wie clashen unterschiedliche organisationale Kulturen aufeinander. Also wenn ich ein Staudammprojekt in Somalia begleite oder ein Wohnungsbauprojekt in Bangkok, kommen ja ganz unterschiedliche, nicht nur nationale Kulturen aufeinander, sondern auch die Verwaltungskultur mit den Kulturen von lokalen NGOs oder den Kulturen, die dort bei den Bewohnern vorherrschen. Das heißt so, das Spannungsfeld unterschiedlicher organisationale Kulturen und wie wirkt sich das auf Konfliktdynamiken und auch auf die Bearbeitung von Konflikten aus? Das war so der erste Einstieg. Und das hat mich dann irgendwie neugierig gemacht, wie kann man damit anders umgehen, außer dass immer der Obere sticht den Unteren und die Hierarchie entscheidet. Und so zu schauen, wie kann man in solchen sehr komplexen Gemengelagen gute Konfliktlösungen entwickeln. Und das hat mich dann in den Bereich Mediation gebracht. Und da bin ich dann im Schwerpunkt organisationale Konflikte. Das heißt, sehr stark Konflikte innerhalb von Organisationen, sei es jetzt zwischen zwei Personen als Repräsentanten für bestimmte Konfliktthemen oder eben auch Konflikte zwischen verschiedenen Teilen der Organisation.
Das heißt bei Repräsentanten...
Also weniger Konflikte zwischen Organisationen.
Okay, aber bei Repräsentanten heißt, da steht immer noch eine entscheidende Gruppe im Hintergrund, die nicht mit am Mediationstisch ist. Und das ist eine besondere Anforderung dann in Mediation, die Entscheidung zu finden.
Absolut, weil es auch manches Mal nicht so ganz sicher ist. Also die Deutungsangebote, die wir als Mediatoren bekommen, wenn wir eine Anfrage haben, da steckt ja sehr häufig, wenn uns entweder eine Rechtsabteilung oder eine HR-Abteilung kontaktiert und sagt, wir haben da einen Konflikt und der Konflikt spielt sich ab zwischen den und den Akteuren, dann kriegen wir ja schon ganz viele Deutungen am Anfang gleich mit reingeschickt. Wer wird geschickt in den das Mediationsverfahren?
Wer ist der Auserwählte?
Genau. Und das heißt, da haben wir im Hintergrund eben nicht nur die Repräsentanten für die Konfliktsysteme, sondern eben auch die Referenzklienten, diejenigen, die uns beauftragen und. Und das finde ich eigentlich immer schon ganz spannend, was da mit hereinkommt und was das dann eben auch bedeutet für den Start von Mediationsprozessen.
Wenn ich mir vorstelle, im internationalen und interkulturellen Bereich die Erfahrungen gemacht zu haben, dann vermute ich auch schnell, dass Frage keine Technik mehr ist. In der Form, dass man mit dem Gelernten aus der eigenen Kultur, wie kommt man an, wenn man die Frage so oder so stellt, kriegt man Antwort oder nicht, dass wir sehr schnell an Grenzen stoßen. Ist das bei Ihnen auch so? Und ein Grund, weshalb Sie anders an das Thema Fragen rangehen, als man das jetzt, so viel kann ich schon vorwegnehmen, klassischerweise in einem Lehrbuch hört?
Ja, also da haben Sie für mich das wirklich gut zusammengefasst. Wenn ich mir so vorstelle, viele unserer Mediationskollegen kommen ja aus Expertenorganisationen, ja, wo die eigene Expertise die Basis ist für das, was wir tun und wo wir dann versuchen, mit dieser Expertise gute Lösungen für eine konkrete Situation zu entwickeln.
Da können wir gleich mich nehmen. Ich bin als Anwalt sozusagen von der Fachberaterin.
Prädestiniert dafür.
Nehmen wir mich als Beispiel.
Genau. Und wenn Sie zum Beispiel jetzt in eine neue Situation hineinkommen, die Fragen, die Sie stellen, werden ja ganz stark davon gespeist, welche sofort entstehenden Bilder haben Sie über das, was Ihnen da berichtet wird. Das heißt, wir haben dann schon einen innerlichen Fahrplan, auch wenn wir uns das manches Mal nicht so zugestehen, ja, weil wir immer, es heißt, wir gehen mit großer Offenheit und Neugierde drauf zu, aber wir haben sofort Bilder, um was es da geht. Und zu schauen, wie können wir mit den Bildern arbeiten und uns nicht primär durch die ersten Eindrücke steuern zu lassen, wäre ja schon eine erste spannende Frage. Aber was passiert in der Logik von Experten? Mit diesen ersten Bildern formulieren wir in der Regel Fragen so, dass wir versuchen herauszufinden, um was geht's denn da? Und passt das zu den eigenen Bildern oder gibt es da Modifikationen? Aber im Prinzip wird das sehr stark durch diese ersten Eindrücke und auch durch das gespeist, was wir an Repertoire im Hintergrund haben, welche Lösungen wir überhaupt auch anbieten können.
Vielleicht können wir es profilieren. Also ich lege mal klassisch vor, was ich jetzt als Anwalt machen würde, um juristisch den Konflikt zu lösen. Und die These wäre, das machen wir auch als Mediatorinnen, wenn wir nicht juristisch geschult sind und eine juristische Entscheidung treffen, aber wir kommen trotzdem mit solchen Bildern rein. Und dann können wir uns dem nähern, was Sie als Modell ja als Hintergrundfolie nutzen, mit dem Glaubenspolaritäten-Dreieck, um zu schauen, wie können wir unsere Fragen organisieren. Ne? Also wenn ich die Polarität mal als Jurist, würde ich gucken, okay, ich soll juristisch den Konfliktfall analysieren, um eine juristische Bewertung abzugeben, als Richter dann zu entscheiden, dann habe ich ein System, Entscheidungssystem im Hinterkopf, aus dem Gesetz gespeist oder aus dem Vertrag und frage jetzt ab, ob die Dinge vorhanden sind. Ist da ein Vertrag gewesen? Waren Sie betrunken, als Sie den Vertrag geschrieben haben? Oder wurde das Buch rechtzeitig zurückgegeben? Und frage letztlich dann das Bekannte, was rechtlich relevant ist. Und wenn der jetzt sagt, ja, ich war nicht betrunken, aber ich war ganz schön aufgebracht, als ich den Vertrag da unterschrieben habe und konnte keinen klaren Gedanken fassen, dann prüfe ich im Hinterkopf.
Das interessiert nicht.
Genau. Also waren Sie so aufgebracht, dass Sie nicht bei Sinnen waren? Vielleicht waren Sie nicht geschäftsunfähig, aber wenn Sie einfach nur die Zähne zusammengebissen haben, interessiert mich als Jurist in der juristischen Folie nicht. Das wäre so eine starke Polarität für die Fachberatung. Aber auch wir Mediatoren, wenn wir nicht eine Entscheidung treffen sollen, wenn wir nur in Anführungsstrichen den Prozess steuern sollen, da wird trotzdem deutlich, wir kommen trotzdem mit solchen Bildern. So habe ich das auch richtig verstanden, oder?
Ja, absolut, weil jeder hat mentale Modelle, also Bilder, Landkarten, wie man sich die Welt erklärt. Und die werden nicht nur über die individuelle Sozialisation in der eigenen Familie gespeist, sondern eben auch stark durch die eigene Profession. Ja, und wenn ich ein Rechtsanwalt bin, dann schaue ich auf andere Beschreibungselemente, als wenn ich aus dem therapeutischen Kontext komme oder ob ich aus dem Kontext von Erziehung und Beratung komme. Und das Interessante für mich ist, das zeigen Therapieforschungen ganz, ganz spannend, dass nicht nur derjenige, der die Unterstützung leistet, die Fragen in einer bestimmten Art und Weise formuliert, sondern dass auch diejenigen, die erzählen, die Geschichte in, je nachdem in Abhängigkeit, wer mir gerade gegenüber sitzt, werden sie die Geschichten anders erzählen. Das heißt, da gibt es so eine spannende Wechselwirkung zwischen den Geschichten, die erzählt werden, wo man schon weiß, okay, da ist ein Rechtsanwalt, dem muss ich was anderes erzählen, als einem Erziehungsberater, einer Erziehungsberaterin, der werde ich was anderes erzählen über meine eigene Familie und die schwierigen Kinder beispielsweise, wenn es um das Thema Scheidung gehen würde.
Okay, das bedeutet aus der konfliktbeteiligten Sicht, das hatte ich letztens mit einem Soziologen Justus Heck hier auch festgestellt und besprochen, dass diese Anwesenheit also Bedeutung hat dafür, wie wir streiten. Und wenn dann ein Anwalt kommt, gehe ich anders um, als wenn jetzt eine Mediatorin kommt, von der ich mir auch ein Bild mache als Konfliktbeteiliger. Was ist interessant? Und jetzt finde ich spannend, auf dieses Modell zu kommen, weil Sie damit diese Bereiche ordnen und dann uns Mediatoren eine Möglichkeit geben, ne, ein Modell auszuwählen, in welche Richtung oder wie wir fragen oder genau, welche Fragen passend sind.
Ja, zum einen, welche Fragen passend sind, aber auch, wie steuere ich selbst den Prozess? Also das Modell des Glaubenspolaritätendreiecks stammt ja von Matthias Wager und Insa Sparrer vom SYST-Institut in München. Und es ist eigentlich ein Modell, wo in einem Dreieck verschiedene Werte, Grundwerte formuliert werden. Ja, ein Eckpunkt ist zum Beispiel der Punkt von Vertrauen, wo es ganz stark um Emotionen, um Kommunikation, um Verbindung geht. Ein zweiter Eckpunkt ist der Eckpunkt von Wissen, Erkenntnis, wo es um Klarheit geht, um Verstehen, um Wahrnehmung und so weiter. Und der dritte ist der Pol von Ordnung, wo es um Handlungen geht, um Strukturen, um das Thema Verantwortung, um Erfahrung und so weiter. Und je nachdem, jeder von uns hat eine Präferenz für einen oder zwei dieser Eckpunkte dieses Glaubenspolaritätendreiecks. Und je nachdem, welche Präferenz ich habe, gestalte ich den Mediationsprozess auch anders. Also wir kennen ja alles unterschiedliche Raster, wie man Typen von Mediatoren oder Mediationsprozessen auch einsortieren kann, ob das von Stefan Reibenbach ist oder vom Len Riskin. Ja, und ich finde dieses Glaubenspolaritätendreieck nochmal in einer anderen Form interessant, weil es nicht nur den gesamten Mediationsprozess sich unterschiedlich einsortieren lässt, sondern auch für unterschiedliche Phasen in der Mediation sich anschauen lässt, je nachdem, durch welches Tor ich reingehe in diesem Glaubenspolaritäten-Dreieck, tue ich etwas anders, stelle ich andere Fragen.
Ah, okay.
Nehmen wir mal an.
Machen Sie ein Beispiel, genau.
Ja. Also nehmen wir mal an, wir starten einen Mediationsprozess. Ja, also jemand, der beispielsweise über den Eckpunkt von Strukturen geht, was ja viele Experten machen, die wollen viel Ordnung haben, die wollen Strukturen haben, die erläutern dann sehr stark den Mediationsprozess. Ja, die wollen eine Orientierung geben über den Ablauf, über das Verfahren, was sind die Kooperationsregeln, was gilt hier. Die wollen ein Phasenmodell sichtbar machen, in dem Bemühen, Sicherheit dadurch zu schaffen, dass ich eine Orientierung gegeben habe über den Ablauf, über die Ordnung, über die Struktur. Ja, das ist klassisch und das wird ja auch in vielen Mediationsausbildungen in der Form vermittelt und das hat auch eine Berechtigung. Aber es ist die Frage, mit welcher Gewichtung kommt das mit rein? Jemand, der über den Ordnungspol geht, der macht damit sehr viel in der Anfangssequenz. Jemand, der über den Verbindungspol reingehen würde, der würde viel mehr darauf achten, wie geht es den Leuten jetzt zum Start der Mediation? Das heißt, da geht es darum, Sicherheit darüber zu gestalten, dass wir uns auch mit dem Thema Emotionen, mit dem Thema Unsicherheit mehr auseinandersetzen.
Das würde auch bedeuten, ganz kurz, das würde auch bedeuten, dass wenn ich auf dem Punkt, würde ich eher in Fragen gehen, was ich sage, Sie sagten auch gerade, wie geht es Ihnen? Was brauchen Sie jetzt für die Mediation? Und bei dem Strukturen-Ordnungspol, das ist ja eher so eine Vorlage dann von der Mediationsperson, das wird jetzt hier geschehen. Das sind die Phasen, das sind die Gesprächsregeln.
Ja, ich kann auch Fragen gestalten. Ja?
Okay.
Also ich kann ja auch fragen, was wissen Sie bislang über Mediation? Mhm. Was macht Sie dann noch neugierig? Was würden Sie gern noch wissen, damit Sie eine gute Orientierung haben über den Ablauf? Also ich kann das entweder präsentieren oder fragen.
Okay, was bedeutet das bei Fragen? Also wie gehen wir fragend an diese Situation Mediation ran? So das als Kernthema. Wonach kann oder wie kann jemand, der mediiert, dann das Glaubenspolaritätendreieck für die Generierung von Fragen nutzen?
Also ich nutze es so, ich habe mir am Anfang angeschaut, was ist meine Präferenz, durch welche dieser Türen gehe ich hinein und beobachte mich selbst im Tun auch immer wieder. Wenn ich etwas reflektiere im Nachgang einer Mediation, wohin ging meine Aufmerksamkeit beim Fragen? Also wie viel von Ordnung oder wie viel von Erkenntnis, also das Lernen über den Konflikt, fördere ich durch mein Tun? Ja, also möchte ich nur die unmittelbare Konfliktlösung haben oder soll darüber hinaus auch noch ein Mehrwert entstehen, insbesondere in Organisationen über die Hintergründe von Konflikten? Ja, also ich nutze es nicht für das Entwickeln von Fragen im Vorfeld.
Okay.
Ja, also das ist so etwas, da hatten wir im Vorgespräch ja auch schon gesagt, für mich ist es manchmal, also sagen wir mal so, es gibt eine hohe Aufmerksamkeit für das Thema Fragen und da geht es sehr stark um Fragetechniken. Ja, und das ist wichtig für den Anfang eines Lernprozesses, wenn man quasi in den Startlöchern sitzt und beginnt zu experimentieren. Je häufiger ich aber beginne mit unterschiedlichen Fragen zu arbeiten, ist die Aufmerksamkeit viel stärker darauf, was steuert mich im Fragenprozess. Und da geht es weniger um eine Einzelfrage, sondern mehr um den Prozess des Fragenstellens.
Ja,
und diese starke Verkürzung auf Fragetechniken, wo man dann Checklisten findet, gut formulierte Fragen, das entwickelt manches Mal auch für Kolleginnen so einen Druck. Ich muss die richtige Frage dann auch noch zum richtigen Zeitpunkt finden. Ja, und dann kommt es zu einer Verkünstlichung in der Sprache, dass dann manches Mal die zirkulären Fragen so zirkulär sind, dass man sich irgendwie selbst aushebelt, weil es keine keine Orientierung mehr gibt. Mhm. Also, ja, also von daher weg von Techniken hin zu der Gestaltung eines Fragenprozesses.
Ja, also die Erfahrung kann ich teilen. Also wenn ich jetzt Ausbildungskandidaten habe am Anfang gerade auch und auch wenn ich mit Studenten, aber die also das erste Mal auch in Beratungsprozessen sind und versuchen sozusagen nicht juristisch subsumierte Tatbestandsmerkmale abzufragen, dann geraten sie schnell in Stress und kommen, also das ist, genau. Also das ist persönlichkeitsunabhängig, in geschlossene Fragestellungen. Also haben Sie noch Fragen? Wissen Sie was von Mediation? Mhm. Und wollen darüber Sicherheit erlangen für sich selbst. Das ist so häufig das Motiv, was dann auch geäußert wird auf meine Nachfrage hin. Und verwundern sich, dass immer nur ein Ja oder Nein kommt und der Prozess sofort die nächste Frage wieder erfordert. Und alles, was Sie eigentlich erreichen wollen, ist, dass der andere anfängt zu erzählen. Mhm. Und dann sage ich, okay, dann probiert mit einer offenen Frage. Und das ist so etwas, wo ich häufig beobachte, das ist nicht intuitiv, es muss eingeübt werden.
Weil ich muss gegen das bisherige eigene mentale Modell ansteuern.
Ja. Ja.
Und dafür muss ich aber selbst mal verstehen, so wie Sie es auch sagen, es geht darum, Sicherheit zu generieren, das ist ein Motiv. Mhm. Aber das andere Motiv ist wirklich, Experten prüfen innerlich ab ihre inneren Bilder, die da sind. Und nicht nur unter dem Aspekt von eigene Sicherheit zu bekommen, sondern es ist wirklich so, das ist das Grundhandwerkszeug, was sie über Jahre gelernt haben. Das heißt, sie müssen entlernen, bevor sie was Neues lernen können. Oder es läuft parallel dazu.
Mhm. Okay. Gehen wir, wenn man diese Stufe geschafft hat, okay, und sagt, okay, ich stelle keine geschlossenen Fragen mehr und ich kriege jetzt mit, die Parteien, kann ich mit meiner Form von Fragestellen zu Äußerungen und zu mehr Mitteilung über sich selbst bewegen? Wie gestalten wir dann Fragen zu einem weiteren Gesprächsprozess? Was sind da hilfreiche Anhaltspunkte, um in diesen gemeinsamen Gesprächsprozess zu kommen, der ja immer auch am Anfang unsicher ist, ob er gelingt. Also es geht auch, es geht auch mir immer noch so. Ne? Also auch jedes Mal, wenn ich ein Interview führe, die ersten Minuten sind immer mit Unsicherheit behaftet. Gelingt es, ins Gespräch zu kommen?
Ja, aber da ist ja schon die Frage, die so spannend ist, was bedeutet für mich in dem Moment, gelingt es? Ja, also gelingt es, weil ich kriege die Antworten, die ich erwartet habe? Oder gelingt es, weil ein Fluss der Co-Kreation entsteht, wo keiner vorher weiß, was daraus wirklich entsteht? Ja, in welche Richtung es wirklich gehen kann?
Ja, ich wüsste jetzt nicht, ob ich das so gegeneinander ausschließe, aber in beiden Alternativen steckt was drin. Also dieses, ja, gelingt es? Also wenn ich mich vorbereite, gehe ich mal auf dieses ganz naheliegende Beispiel. Ja, es gibt Erwartungen an bestimmte Themen, weil ich so ein Thema gesetzt habe. Nehmen wir mal heute so ganz selbstreflexiv das Thema Fragen. Und dann aber finde ich, im Nachgang ist immer nur gelingend, wenn ich was Neues, Unerwartetes bekomme, zu hören bekomme. So. Das ist auch
aber
in Mediation.
Aber da sind wir jetzt schon einen Schritt weiter in der Entwicklung.
Okay, aber das ist auch in der Mediation so, dass ich merke, nur wenn die Parteien sagen, aha, das war mir neu, das habe ich noch nicht von dir gewusst oder das war mir nicht klar, dann würde ich sagen, ist was gelungen.
Genau.
Ja.
Und das setzt aber voraus, dass ich eine Bereitschaft auch habe, mich verunsichern zu lassen, mich überraschen zu lassen und diese Bereitschaft ist gerade so, wie Sie sagen, am Anfang bei allen Beteiligten im Mediationsprozess meistens noch nicht vorhanden. Weil einfach das Verfahren an sich ist für viele unbekannt, der jeweilige Konflikt ist unbekannt. Also es sind so viele unbekannte Größen, die damit reinkommen. Und jetzt ist dann die Frage, wie gehe ich mit dem Thema Angst und Unsicherheit um? Wird es zum Beispiel möglich zu adressieren? Oder muss das immer so unter dem Tisch gehandhabt werden?
Und Sie meinen, ja, mit adressieren, Sie meinen mit adressieren auch tatsächlich, das in das Gespräch zu bringen und auch als Frage zu formulieren? Also weil,
genau.
Also mir kam das jetzt in den Sinn, dass es ja auch eine Frage an mich als Mediator ist, gelingt es? Gelingt es mit Ihnen? Was benötigt es?
Genau.
Jetzt verstehe ich Ihren Punkt, den Sie meinten vor uns. Das ist ein Prozessthema, es ist kein Technikthema.
Ja.
Und gleichwohl brauchen, ich sage jetzt mal, Beginnerinnen so eine Technik, absolut, wie sie das machen, weil intuitiv.
Absolut.
Was ist ein guter Hinweis für junge oder angehende Mediatorinnen, um in diesen Unsicherheitsraum zu gehen? Was ist Ihre Erfahrung, wie das gelingen kann?
Also der erste Schritt ist überhaupt erstmal wahrnehmen und akzeptieren können, dass da Unsicherheit da ist. Ja, und viele kopfgesteuerte Menschen sind ja eher nicht bereit, sich dem auch zu stellen. Ja, also man merkt in der eigenen Beobachtung, wie da auf der körperlichen Ebene einfach Instabilität beobachtbar wird. Aber wenn man fragt, wie es einem gerade geht, dann ist das alles kopfgesteuert gut, wir können gleich starten. Mhm. Ja, also das heißt, dass Mediatoren im Hinblick auf das eigene Selbstmanagement, bevor sie in den Mediationsraum reingehen, überhaupt mal checken, wie geht es mir jetzt vor dem Start der nächsten Sitzung. Und eine Form des Selbstmanagements, die mir hilft, dann wieder auch mit einer größeren Offenheit in den Prozess reingehen zu können. Das wäre der erste Hinweis.
Das finde ich einen interessanten und wichtigen Punkt, sich selbst also Fragen zu stellen. Das finde ich auch, also ne, beim Thema Fragen, dass es nicht die richtige Frage im richtigen Zeitpunkt gegenüber anderen ist, sondern sich selbst. Mhm. Und jetzt klischeehaft sagt jemand, ja, was hilft mir? Also, oder wie geht's mir? Ich bin unsicher, ich bin aufgeregt, ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Die sollen halt ihren Konflikt lösen. So, ne, ganz
Dann bin ich ja wieder bei den anderen, dann bin ich ja nicht mehr bei mir.
Genau. Okay. Was, ja? Was sind dann die Punkte, wenn ich weiß, okay, ich bin da unsicher und es ist eine aufregende Situation? Gerade bevor ich die Tür aufmache oder bevor ich die Leute hereinbete oder wie auch immer die Mediation organisiert ist. In Organisation ist ja meist so, dass man hingeleitet wird und kann nur hoffen, dass man vielleicht noch ein paar Minuten den Raum für sich hat. Oder manchmal sitzen da auch schon die Beteiligten dort und man kommt herein und hat dann diese Erwartungsblicke. Mhm. Was wäre dann der zweite Schritt, wenn ich mich selbst gefragt habe, wie es mir geht? Da auch eine ehrliche Affektbilanz gezogen habe. Ich bin ein bisschen verunsichert, bin auch ein bisschen verärgert, dass die so einen Konflikt ausgerechnet mir jetzt bringen. Bin aber auch hocherfreut, dass sie mich fragen oder dass sie mir die Möglichkeit geben, zu helfen. So, und dann aber bin ich immer noch aufgeregt.
Mhm. Ja, dann stelle ich mir die nächste Frage, nämlich, was ist das Schlimmste, was hier passieren kann? Und was würde das dann für mich bedeuten? Also beim Thema Umgang mit Ängsten beobachte ich ja immer wieder, dass wir viel zu früh aufhören zu fragen. Ja, also
auch sich selbst
einen Schritt weiter zu gehen, mich selbst zu fragen.
Ja, okay. Das wäre so die Essenz für das Thema oder die Erkenntnis, wenn ich gute Fragen stellen will, also wenn ich den Eindruck, wenn ich das, ich sag mal, noch das Ziel habe als Mediator, die richtige Frage zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Form und Eleganz zu finden, muss ich erstmal ganz woanders ansetzen. Nämlich, dass es mir gut geht, dass ich gelöst bin, dass ich locker bin und sicher mit den Parteien im Konfliktverfahren oder im Mediationsverfahren. Ich mag noch, also weil der erste Punkt, glaube ich, den haben wir gut gesetzt, dass wir nicht so sehr auf die Suche nach der richtigen Frage gehen, sondern mehr sozusagen auf die Suche nach dem Fragenden, so, ne? Also nach uns selbst. Und dass, wenn wir in guter Verfassung sind, dann können wir auch unsere Ideen Infrageform kommunizieren. Ich will noch auf den Punkt, Sie hatten das angeschnitten, weil Sie die Vorstellungsbilder angesteuert haben und nicht die Situation als solches, sondern mit welchen Vorstellungsbildern sitzen die Personen hier und das jeden Einzelnen zu fragen. Und in der Mediation haben wir dieses Glück oder auch diese Herausforderung, da sitzen halt die Streitparteien auch da. Und das haben wir nicht in einem Coaching, das haben wir nicht in der anwaltlichen Beratung, sondern das macht die Kraft, aber auch die Herausforderung aus. Was für eine Bedeutung hat das für Fragen, die ich einer Person stelle, dass die andere anwesend ist?
Es gibt viele Mediatoren, die versuchen in der Kommunikation relativ früh auf Gemeinsamkeiten zu schauen. Ja? Also indem man sagt, wow, ist ja toll, dass sie es geschafft haben, sich hier an einem gleichen Ort einzufinden. Ja? Ja. Und das wird schon als ein Beispiel für, man ist schon in der Lage, sich auch auf was zu einigen zu sehen.
Naja, und auch den Bus oder das Auto zum Parkplatz zu bringen und dann zu Fuß bis in den Mediatorenraum zu kommen. Also hat was Gönnerhaftes.
Genau. Ja. Das ist ein bisschen heikel, also dieses zu früh auf Gemeinsamkeiten zu gehen. Für mich ist es wichtig, und das erläutere ich, weil ich in meinem Mediationsverständnis viel über den Vertrauenspol und den Erkenntnispol arbeite. Das heißt, ich erläutere auch immer wieder, warum ich bestimmte Fragen stelle. Ich stelle sie nicht einfach bloß so. Ja, weil ich glaube, dass dieses Verstehen können, was jetzt gerade passiert, hilfreich ist, um sich auf den Prozess mehr einlassen zu können.
Also den Punkt will ich noch verdeutlichen mit Ihnen. Also deutlich zu machen, woher kommt die Frage? Weshalb frage ich das, mit zu erläutern? Weil das finde ich ganz wichtig auch und finde das klasse, dass Sie das auch so deutlich sagen. Wir fragen halt nicht einfach nur. Ne? Also genau. Man darf da nur mal fragen, ist ja so im politischen Bereich immer die Einladung zur Provokation oder die Ankündigung der Provokation. Das ist für die auch in Ihrer mediativen Arbeit wichtig mitzuteilen, woher kommt die Frage?
Ja, weil ich glaube, Mediationen, wie jede Art von Kommunikation, sind immer Co-Kreationen. Und es geht darum, wie eine Co-Kreation gelingend gestaltet werden kann. Ja, also es gibt ja solche Sprüche wie, wer fragt, der führt. Ja, das hat ja schon bestimmte Implikationen, inwieweit ich eine horizontale oder vertikale Kommunikation dann auch gestalten möchte. Und wenn ich den Anspruch habe, dass in der Mediation es in Richtung einer Co-Kreation gehen soll, dann ist es in meinem Selbstverständnis, dass ich auch erläutere, welche Bilder bei mir entstanden sind und was mich dann zu einer bestimmten Fragestellung dann auch bringen wird. Ja. Okay. Ja, also das erläutere ich. Ja.
Genau, und jetzt, Sie sagten, zu früh Gemeinsamkeiten ist Anfängerfehler.
Das heißt, ich versuche dann wirklich erstmal auch, um die Sicherheit der einzelnen Konfliktparteien gewährleisten zu können, ihnen erfahrbar zu machen durch mein Tun, ich interessiere mich für ihre Sichtweise. Und das ist immer so diese Gratwanderung, Interesse zu zeigen, Verständnis zu zeigen. Aber Verständnis heißt, ich verstehe es, ich muss es nicht teilen in der Sichtweise. Und diese Gratwanderung ist da ganz wichtig, auch beim Fragen in der Balance zu halten. Und die Stoßrichtung ist, dass ich zunächst mal versuche, über Fragen das innere Bild, was jemand hat zu der Situation, zu den möglichen Konsequenzen, zu den Wegen der Bearbeitung, dass das erfahrbar gemacht wird. Und so wie Sie vorhin auch gesagt haben, und da kommen ja durchaus auch interessante Aspekte für die andere Seite mit dazu, aber erstmal wirklich noch nicht zu schnell in Zirkularität gehen. Ja, also viele Mediatoren lieben ja zirkuläre Fragen und die sind auch ohne Zweifel für das Entwickeln eines wechselseitigen Verstehens wichtig. Aber die kommen für mich in so einem inneren Fahrplan eher als einen zweiten Schritt. Erstmal arbeite ich mehr über lineare Fragen, über reflexive Fragen versuchen zu verstehen und auch den Befragten dabei zu unterstützen, selber seine eigenen Deutungen, seine eigenen Beiträge in der Konfliktsituation besser zu verstehen.
Okay,
zu erkennen,
genau.
Wo finden auch Verkürzungen statt.
Ja, okay, vielleicht gehen wir da nochmal die einzelnen Begriffe durch. Also zirkulär, würden Sie da mitgehen, wenn ich sage, dass die Frage inhaltlich so aufgebaut ist, dass die beiden, bleiben wir mal mit zwei Personen, dass die beiden Personen untereinander schon in Kommunikation gebracht werden. Also ich frage die Gedanken.
Nein.
Nee? Wie würden Sie zirkuläre Fragen?
Noch nicht in direkte Kommunikation. Also ich würde fragen, was vermuten Sie? Was war eine Überlegung Ihres Vorgesetzten, warum er Sie in die und die Richtung gesteuert hat?
Ja,
also
ja,
und es kann der Vorgesetzte anwesend sein oder es kann auch um einen Vorgesetzten, der nicht anwesend ist.
Ja, und damit sozusagen inhaltlich, darauf wollte ich hinaus, dass inhaltlich beide Personen eingebaut werden in die Frage. Ich frage den einen, was der andere denkt, und das ist so eine beliebte zirkuläre Fragestellung. Mhm. Und da raten Sie, das nicht zu früh zu machen, am Anfang damit eher sparsam oder eben gar nicht, sondern erstmal linear, das heißt, ich frage eine Person, wie sehen Sie das? Wie haben Sie das erlebt? Ja. Was war Ihr Empfinden als? Und das dem anderen hören lassen, das ist okay, das ist ja auch das Gute in der Mediation oder das Kraftvolle, kann auch eskalierend wirken, aber erstmal wirklich zu separieren, diese Vorstellungsbilder.
Genau. Mhm. Genau.
Und
weil jeder möchte erstmal in den eigenen Deutungen, in dem eigenen Erleben wahrgenommen werden. Wenn ich zu früh zirkulär bin, kriege ich schnell eine Antwort, das weiß ich doch nicht. Mhm. Ja? Und da kann ich antworten, ja, das habe ich Sie auch nicht gefragt, es geht nicht um Wissen, sondern es geht um Vermutungen.
Ja.
Wäre nicht hilfreich.
Ja.
Aber zu sagen, warum reagiert jemand so, das weiß ich nicht. Das hat sehr häufig damit zu tun, dass er in seiner eigenen Vorstellung noch nicht den Platz bekommen hat und auch noch nicht diese Konstruktion gewürdigt worden ist.
Mhm. Ja?
Also in Konfliktdynamiken haben wir ja gerade, dass dem anderen abgesprochen wird, dass es richtig ist.
Mhm.
Ja? Dass dem anderen überhaupt einen Platz gegeben wird, mal seine Sichtweise zu erläutern. Ja, und diesen Platz überhaupt erstmal zu geben.
Also wenn ich das am Anfang der Mediation fragen würde, und wir machen es mal wirklich profiliert und ganz auch polarisiert, die erste Auftaktfrage, da sitzen zwei Büromitarbeiter, die starke Konflikte haben, sich nicht ausstehen können. Und die erste Frage wäre, was glauben Sie, was Ihr Konfliktpartner braucht, dass Sie sich wieder einigen? Der würde an die Decke gehen. Oder innerlich den Raum verlassen.
Sagen Sie den doch selber, der sitzt doch da.
Mhm, genau. Also das ist zu früh. Mhm. Das ist die Idee von zirkuläre Fragestellung. Lieber erst später.
Genau. Ja, und in dem Moment, wenn beide erstmal in ihrer Unterschiedlichkeit wahrgenommen werden, hat das unterschiedliche Effekte. Es hat einen Stabilisierungseffekt. Ich kann es mal erzählen. Ich werde wahrgenommen in dem, was mir wichtig ist. Aber ich habe gleichzeitig auch möglicherweise einen Zusatznutzen, dass Informationen kommen, die bislang, weil zu wenig auf diesen Platz der Darstellung geachtet worden ist vorher, habe jetzt eine Möglichkeit, neue Informationen einspeisen zu können. Und dann kann ich am Ende von so einem stärker linearen Fragenprozess immer noch fragen, und was vermuten Sie, was davon, von dem, was Sie jetzt beschrieben haben, ist neu für Ihren Kollegen? Was vermuten Sie, was ist der größte Unterschied, der dadurch entstanden ist? Ja, also da kann ich dann viel.
Ja, also ich stelle mir das parallel so gerade mit vor, dass also der erste Gesprächsraum ist erstmal dafür da, dass jeder seins erzählt. Und auch auf die Gefahr hin, dass die Unterschiedlichkeit, die Getrenntheit, die wirkliche konträre Sichtweisen, dass die vollkommen im Raum stehen. Würden Sie auch sagen, dass diese Spannung...
Deswegen braucht am Anfang die Erläuterung.
Ja, okay. Und dass diese Spannung, die da auch aufkommen kann, dass die schwer auch für Mediationspersonen, die jetzt zunächst mal harmonische Fragen stellen, also zirkulär, dass das eher der Grund ist, das nicht machen zu wollen.
Ja. Genau.
Wie kommen Sie auf die Idee, ich frage mal direkt da, dass die das Ihnen erzählen wollen, dass die daran interessiert sind, dass diese konträre Sichtweisen auch so kommuniziert werden? Also das ist ja schon auch eine Zumutung, jetzt so jemandem Fremden zu erzählen, in Anwesenheit des anderen, mit allen taktischen Überlegungen, die Konfliktparteien haben, jetzt die Dinge zu... Also ich würde doch, ich sag jetzt mal, einen Teufel tun, meine ganzen taktischen Vorteile einfach so jetzt zu erzählen, nur weil ich wahrgenommen werden will, oder?
Was ich am Anfang versuche, sichtbar zu machen, ist, dass Mediation nur dann gelingen kann, wenn man auch bereit ist, eine Spur von den eigenen Bildern, die ich bislang habe zum Konflikt und zur Konfliktbearbeitung, zur Konfliktlösung, davon Abstand zu nehmen. Mhm. Wenn jeder glaubt, er kann, kommt nachher so raus, wie er reingegangen ist, dann wird das nicht funktionieren. Mhm. Ja, und dann nehme ich mich selber mit ein. Das sage ich am Anfang auch. Ja? Ja. Jeder von uns hat Deutungen dazu. Aber um den nächsten Schritt gehen zu können, müssen wir, oder ist es hilfreich, andere Perspektiven zulassen zu können, auch etwas zu machen, was ich vorher bislang noch nicht gemacht habe. Ja, das heißt, ich betone auch ganz stark den Veränderungsprozess, der notwendig ist.
Ich mag da Ihre Erfahrung nochmal anzapfen und will diese Situation am Anfang der Mediation, wenn ich der Idee folge, auch, was ich vollkommen richtig finde, erstmal zu separieren und diese, also separieren im Sinne von, auf die unterschiedlichen Vorstellungsbilder, die im Raum sind, konkret einzugehen und daran zu arbeiten, erstmal diese Differenz zu hören oder sichtbar zu machen. Und nicht gleich, was sind die Gemeinsamkeiten und das Fundament, auf dem wir dann weiter aufbauen können, sondern nee, sie stehen erstmal auf Inseln und dazwischen ist Wasser und Ungetier und da gibt es keine Brücke, sondern so. Mal so ganz... ganz stark auf die Polarität gehen. Würden Sie sagen, dass die Menschen, die da vor Ihnen sitzen, im Grunde sagen wollen, was ihre Sichtweise ist, aber die Organisationskultur Hindernisse bereitstellt? Oder, und ich will es so mal gegenüberstellen, auch wenn das sicherlich nicht so in der Realität nur diese zwei Typen gibt. Oder ist es eher und häufiger so, dass Menschen nicht sagen wollen und von sich aus da zurückhaltender sind, was sie denken und sagen können am Anfang und es eher Einladungen braucht, dort wirklich entgegen der eigenen Intuition die Dinge offen zu legen, weil Mediation ein vertraulicher Raum ist. Und wenn ich jetzt der einen Vorstellung folge oder der anderen, würde ich ja jeweils anders auch das Gespräch aufbauen. Was ist hilfreicher, als Mediatorin für ein Bild zu hegen?
Also, wie Sie schon gesagt haben, es braucht wahrscheinlich beide Perspektiven. Also, wenn ich auf das Individuum schaue, dann geht es darum zu sagen, was braucht jemand, um so viel Vertrauen in den Prozess zu haben, in das Miteinander, in die Kommunikation, dass es möglich ist, auch Themen aufzugreifen, die bislang vorher nur unter dem Tisch gefallen sind, nicht thematisiert werden durften oder konnten. Ja? Mhm. Also das wäre das, was auf der individuellen Ebene einen Veränderungsprozess erfordern würde. Und was ist hilfreich, um diese Form von Sicherheit entwickeln zu können? Und gleichzeitig, gerade in organisationalen Konflikten haben wir ja sehr häufig Konflikte, die eigentlich nichts, oder andersrum formuliert, gerade in Organisationen haben wir häufig Konfliktdynamiken, die dadurch entstehen, dass es Widersprüche und Spannungen in der Organisation gibt, die auch auf Dauer gestellt werden müssen, wo es nicht darum geht, eine Konfliktklärung zu finden, sondern dass wir in der Mediation eigentlich einen Weg finden, wie wir mit den unterschiedlichen und widersprüchlichen Zielsetzungen, die bestimmte Bereiche, bestimmte Teams, bestimmte Unternehmensteile haben, die im Widerspruch miteinander stehen, wie wir mit diesem Widerspruch gut umgehen können, ohne dass die einzelnen Menschen, die für diesen Widerspruch stehen, die quasi an der Spitze stehen, die Repräsentanten für diese Dynamik sind, ohne dass die Menschen unter die Räder kommen. Ja, und wenn ich dann aber nur versuche, das als einen Beziehungskonflikt, wo es um Vertrauen und so weiter gehen würde, zu behandeln, dann würde ich da zu kurz greifen.
Ja.
Und viele Organisationen neigen dazu, die organisationalen Themen zu personalisieren und dann einfach zwei Teamleiter in die Mediation zu schicken oder den Vorgesetzten und den Mitarbeiter in die Organisation zu schicken und sehen nicht, dass es eigentlich organisationale Dimensionen hat, die bearbeitet werden müssen. Und dann müsste man möglicherweise mit den Leuten im Vorstand arbeiten, aber nicht mit den beiden Teamleitern, weil die das nur austragen, wenn oben keine klare Orientierung beispielsweise gegeben wird.
Und vollkommen d'accord. Diese Dimension, dass auf der menschlichen, also auf der individuellen Seite da zwei sitzen, die in Konflikt sind, also sein müssen, weil sie in ihren Rollen ja produktiven Widerspruch aushalten müssen und es nicht darum geht, das glatt zu bügeln. Also
genau.
Manchmal, vielleicht ist das auch Ihre Erfahrung in den Kontexten, dass es damit auch schon häufig genügend war, die Mediation, dass Beteiligten erleichtert sein konnten, okay, das ist gar nicht jetzt der Karl oder die Paula, die die mich nicht leiten kann, sondern in der Rolle X kann dort jeder andere Mensch auch sein, der würde mir das Leben in der Organisation schwer machen, weil er eigene Ideen hat und ich in meiner Rolle fühle mich zwar nicht unterstützt, aber ich habe auch eine ganz andere Perspektive drauf.
Mhm. Ja, und da werden manchmal Menschen einfach auch verheizt, weil diese Trennung nicht möglich ist.
Ja.
Und wenn sie es so machen, wie sie es gerade beschrieben haben, dann würden sie quasi über den Erkenntnispol arbeiten, ja, in dem Glaubenspolaritätendreieck. Dadurch lernen Menschen zu unterscheiden. Es gibt verschiedene Ebenen in diesem Konflikt. Und wir tragen jetzt den Konflikt nur aus. Und wir können auf der inhaltlichen Ebene keine Lösung finden, weil diese Spannung, die da ist, die braucht die Organisation. Sonst wäre bestimmte Funktionen gar nicht gut aufrechtzuerhalten. Das heißt, auf der inhaltlichen Ebene muss die Spannung aufrechterhalten werden. Aber wir müssen Wege finden, wie wir anders mit dieser Spannung umgehen. Ja, und was würde da mir helfen, was würde der anderen Seite helfen, wozu bin ich bereit, welche Art von Vereinbarung können wir da treffen. Ja, da kann man dann auf der Ebene der Kooperation, und das tun wir, wenn das wieder in diese Dynamiken mit reinkommt, da kann man dann gute gemeinsame Klärungen auch herbeiführen und dann auch zu klären, was möchten wir in der Organisation rückmelden, was muss an anderer Stelle entschieden werden, wenn es manchmal einfach um ein Nicht-Positionieren von einzelnen Führungskräften geht, dass die keine Entscheidung treffen und die nächsten Ebenen das dann ausbaden müssen, in Anführungszeichen, dass das dann auch rückgemeldet wird. Und darüber entsteht wieder sowas wie ein gemeinsames Erleben. Und das verbindet dann auch wieder in der nächsten Konfliktsituation.
Frau Gamm, wir haben am Anfang über das vom Fragestellen sozusagen zum sich in Frage stellen sind wir gekommen, haben dann geschaut, wie der Mediationsprozess gut aufgebaut werden kann, indem man eben nicht sofort auf die gute Gemeinsamkeit geht, sondern auf das aktuell Gegensätzliche. Und sind auch zum Thema zirkuläre Fragen gekommen. Haben wir zu dem Gebiet Fragestellen aus Ihrer Sicht heute irgendwas noch ausgelassen? Oder gibt es noch etwas, wo Sie sagen, das ist wichtig, wenn ich an das Thema Fragestellung denke in der Mediation, dann ist das noch ein wichtiger Erfahrungswert.
Also ich finde es ja ganz interessant, jetzt, wo Sie nochmal so den Bogen über unser bisheriges Gespräch ziehen, ich hätte ja am Anfang nicht erwartet, dass wir so viel über das Thema Selbstmanagement reden würden. Ja. Aber ich glaube wirklich, dass das ein ganz zentrales Momentum ist, wenn es um die Gestaltung von Fragen in der Mediation geht. Und gleichzeitig in dem Wissen, Fragen sind quasi nur die Spitze des Eisbergs.
Ja, mir geht so die Frage durch den Kopf, was stelle ich noch alles in Frage, wenn ich jetzt Mediation durchführe, durch die Art und Weise, wie ich dort bin, mich bewege, mich verhalte, auch was ich mitbringe an Anregungen für Vorstellungsbilder. Also ich komme da als Mann mittleren Alters mit juristischer Bildung und kann jetzt alle möglichen Informationen noch dazu bringen, die bei den Medianten Bilder hervorrufen und die Einfluss haben können auf den Prozess, auch wenn es zunächst mal nur um die Sache geht oder um die Entscheidung X. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, ja, finde ich tatsächlich bedeutsam. Ich glaube auch, und da nehme ich jetzt den Bogen an den Anfang, in interkulturellen Konflikten ist es auch für mich deutlich geworden, dass ich da häufig einfach an Grenzen komme, die nicht mit der richtigen Frage aufgelöst werden können. So, und da stand ich auch und stehe einfach nur davor und kann sagen, gut, mehr, da bin ich jetzt sprachlos und nicht mehr mit einer Frage voll.
Ja, aber das wäre ja genau die Haltung, die es ermöglichen würde, was Neues in Gang setzen zu können. Weil die Frage, was wäre da die richtige Frage, würde ja schon auf einen bestimmten kulturellen Wert, nämlich Eindeutigkeit, Klarheit zielen. Ja. Und das ist ein Wert, der in vielen Kulturen eigentlich nicht das Zentrale ist.
Ja,
und zu sagen, auch bei uns in unserer Kultur im Umgang mit komplexen Fragestellungen müssen wir viel stärker lernen, mit dieser Ambiguität umgehen zu können, viel stärker mit Unschärfen, Uneindeutigkeiten umgehen zu können.
Ja, also und das kann ich, denke ich mir, genau. Also ich habe so ein, zwei Prozesse noch in Erinnerung jetzt, die da gerade hochkommen, wo ich durfte dann noch dabei sein und das war auch nötig, dass ich noch dabei war, aber es war eine andere Form, als ich das in anderen Mediationen erlebe oder dann gestalten konnte, wo ich mehr den Eindruck hatte, dass es richtig und erwartungsvoll war, dass ich da jetzt mit Fragen steuere und führe. Und in dem Bereich, nach den Punkten, war das eher so ein, da war ich noch mit dabei. Aber das war auch gut. Also ich hätte auch nicht gehen dürfen oder können, sondern das war die Mediation schon noch. Aber das beschränkte sich dann auf wenige Impulse von Dokumentation oder von Interesse und Zuhören. Das reichte dann schon aus, ja.
Das würde ja heißen, dass Ihnen vorher eine ganze Menge gelungen ist in der Co-Kreation, nämlich dass die Übernahme der Verantwortung für den eigenen Prozess gelungen ist. Ja, und dass es eigentlich nur noch darum gegangen ist, den Container zu halten, den Rahmen zu halten. Ja, aber das, was in dem Container sich abgespielt hat, da haben die Konfliktbeteiligten anscheinend die Verantwortung für sich selbst und ihre eigene Lösung gut übernehmen können.
Ja. Also ja, das kann das absolut. Also zumindest diese zwei Verfahren, die ich da jetzt noch so im Blick habe und in die ich da auch tatsächlich so hineingestolpert bin. Also das war auch mit hohen Unsicherheiten behaftet, weil ich wusste, okay, da bin ich in fremden, buchstäblich im fremden Gebiet, also im fremden kulturellen Gebiet auch.
Aber das wäre ja vielleicht eine ganz hilfreiche Annahme für jeden Mediationsprozess. Wir sind immer in terra incognita. Ja. Wir wissen nie, welche Sitten, Riten es gibt, Und das ist ja ein Teil dessen, was ich am Anfang mal gesagt habe, wir müssen eine Aufmerksamkeit für Wirkungen haben. Mhm. Ja, zu beobachten, welche Sprachmetaphern nutzen Menschen beispielsweise, um die in die eigene Kommunikation mit aufnehmen zu können. Ja. Also mehr wie so ein Forscher in einem unbekannten Land sich aufhält und erstmal, klarerweise schauen wir immer erstmal vor dem Hintergrund unserer eigenen Kultur, aber nach einer Zeit und etwas mehr Erfahrung gelingt es mir in diese Beobachterposition, so machen die das. So denken die hier, so ticken die hier, so läuft's hier. Und das ist ja eigentlich was ganz Spannendes, was Sie da beschreiben, was Ihnen da anscheinend gelungen ist.
Ja, Frau Kamm, vielen Dank. Das war ein wirkungsvolles und hochinteressantes Gespräch zum Thema Fragen, bei dem es gar nicht nur um Fragen ging. Das ist für mich besonders hilfreich gewesen.
Vielen Dank für Ihre Fragen, weil das hat für mich auch nochmal so diese Kraft von Fragenprozessen gezeigt. Weil wahrscheinlich niemand von uns eine Idee gehabt hat, wo wir nachher landen und auf welchen Stationen wir zwischendurch Halt gemacht haben. Und das war einfach durch diese Möglichkeit, in den Fluss zu kommen, in Reaktionen auf das, was wechselseitig an Bildern entstanden ist, zu arbeiten. Und das wäre nochmal so ein schönes Beispiel, wie gelingende Fragenprozesse ausschauen können. Mhm.
Vielen Dank. Kommen Sie gut durch die Zeit, Frau Kamm.
Danke. Alles Gute für Sie, Herr Weigel.
Wenn Ihnen das Thema Mediation näher und tiefergehend am Herzen liegt, dann schauen Sie doch auf unsere Seite Elemente der Mediation, also www.elemente-der-mediation.de. Dort finden Sie unser Elementesystem mit allen Podcasts, Blogbeiträgen, Grundlagenbeiträgen zur Mediation, aber auch Quizze und spielerische Herangehensweisen an diese sehr umfangreiche und interdisziplinäre Thematik Mediation. Für den Moment bedanke ich mich, dass Sie wieder mit dabei waren und verabschiede mich. Alles Gute von mir, Sascha Weigel. Kommen Sie gut durch die Zeit.